Mundmuskeln führt, ist durchtrennt worden. Die junge Frau wird immer so aussehen. Der Chirurg hat mit fast religiöser Andacht sein Bestes gegeben. Das versichere ich Ihnen. Trotzdem musste er den kleinen Nerv durchschneiden, um den Tumor in ihrer Wange zu entfernen. Der junge Ehemann dieser Frau ist auch im Zimmer. Er steht an der gegenüberliegenden Seite des Bettes. Sie wirken wie eine Einheit in dem abendlichen Lampenlicht, isoliert von mir, privat, ganz für sich. Wer sind Sie, frage ich mich. Er und dieser schiefe Mund, die einander so großzügig und verlangend anblicken und berühren. Die junge Frau schaut mich an und spricht, wird mein Mund immer so bleiben? Ja, sage ich, das wird er. Und zwar, weil ein Nerv durchtrennt wurde. Sie nickt und ist still. Aber der junge Ehemann lächelt. Mir gefällt es, sagt er. Es ist irgendwie süß. Der Chirurg versteht und senkt den Blick. Man ist nicht besonders kühn bei einer Begegnung mit Gott. Ohne nachzudenken, beugt der Ehemann sich herunter, um ihren verzerrten Mund zu küssen. Und ich bin so nahe, dass ich es sehen kann, wie er seine eigenen Lippen verziehen muss, damit sie auf die ihren passen, um ihr zu zeigen, dass das Küssen immer noch geht und er sie immer noch liebt. Ist das nicht eine wunderschöne Geschichte? Seit ich das gelesen habe, verfolgt mich das Bild dieses Mannes, der seinen Mund verzieht, um seiner Frau einen innigen Kuss zu geben, weil er sie unendlich liebt. Immer wieder habe ich über diese kleine Geschichte nachgedacht. Und dann wurde mir explosionsartig ein Bild vor Augen geführt. Wir Menschen wollen uns kompatibel zu Gott machen. Doch Gott hat sich uns zugewandt und er hat sich kompatibel zu uns gemacht. Er hat seinen Mund verzogen, damit er auf unseren passt. Und zwar durch das Kreuz auf Golgatha. Als Paulus noch Saulus war, dachte er, es erfordere einen absolut makellosen Lebensstil, um mit Gott im Reinen zu sein. Er prahlte damit und machte den anderen ein schlechtes Gewissen. Doch da ist und bleibt dieser schräge Mund, der bei uns nie in seine normale Form zurückgehen kann. Die junge Frau dazumal im Spital dachte sicherlich, dass ihr Ehemann sie so nie mehr lieben könnte. Doch das Gegenteil der Fall. Und ihr Ehemann sagte es ihr auch, dass er sie immer noch sehr liebe. Als Menschen und auch als Christen laufen wir in diesem Sinn mit so einem völlig schrägen Mund herum und denken, Gott kann uns so, wie wir sind, nicht lieben. Doch Jesus Christus sagt, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Das ist der erste Schritt, um Selbstwert und Sicherheit in der Liebe Gottes zu gewinnen. Wenn du Sicherheit hast, dass du auch dann geliebt bist von Gott, wenn du nicht perfekt bist. wenn du es nicht ändern kannst, diesen schrägen Mund, und wenn du weit davon entfernt bist. Denk an die ersten beiden Seligpreisungen in der Bergpredigt. Da steht, glücklich sind die, erkennen, dass sie die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht selber leisten müssen. Es muss von Gott geschenkt werden, denn ihnen gehört die neue Welt Gottes. Und gerade das Zweite, glücklich sind die Trauernden, die den Blick in den Spiegel aushalten und bedauern, dass sie so sind, wie sie sind. Denn sie werden Trost finden. Sei nachsichtig mit dir selbst, denn Gott tut das auch. Lehne dich nicht selbst ab, denn Gott tut das auch nicht mit dir. Der Himmel ist ein zukünftiges Zuhause und Gott tut alles, um dich dort wieder zu treffen. Gottes Liebe zu dir kann durch nichts in Frage gestellt werden. Da gibt es keine Veränderung. Von Gott zu uns ist immer die gleiche Liebe. Sie verändert sich nicht. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Wir verwenden, oder besser gesagt, wir verschwenden so viel teure Lebenszeit, um uns kompatibel zu Gott zu machen und werden blind für die Not anderer Menschen. Versteht ihr? Kompatibilität zu Gott unsererseits kann nicht hergestellt werden. Außer in dem einen Fall der Liebe zum Nächsten. Wo Christus in einem Menschen wohnt und sein Leben in der Liebe verwurzelt ist, da erschließt sich ihm in der Gemeinschaft mit allen Heiligen die Fülle und der Reichtum der Gnade Gottes in allen Dimensionen. Wahre Erkenntnis ist Erkenntnis der Liebe Gottes in Christus und deren Tiefe alle menschliche Erkenntnismöglichkeiten übertrifft und die sich doch dem erschließt, der sich ihr liebend hingibt. So wird der liebende Mensch erfüllt durch die Fülle Gottes, die in Christus wohnt und sich durch ihn mitteilt. Wer sich den Himmel nicht mehr verdienen muss, der kann seinem Nächsten dienen. Oder anders gesagt, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Auf der einen Seite bestärkt uns Jesus am Schluss der Bergpredigt mit den Worten, jeder, der dies, meine Worte hört und danach handelt, ist einem klugen Mann gleich, der sein Haus auf Fels gebaut hat. Und wir wissen, Jesus Christus ist der Fels. Dann setzt er der Bergpredigt die Krone auf, indem er die Befolgung der Grundsätze mit Vollkommenheit gleichsetzt. Ihr sollt also vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater. Vollkommen, sagt Jesus. Vollkommen wie Gott. Ist Vollkommenheit also doch möglich? Ja, aber nicht wie wir denken, nicht mit zusätzlichen Glaubensgrundsätzen oder selbst auferlegten Regelwerken oder einem speziell heiligen Lebensstil. Vielmehr kannst du Vollkommenheit in der Liebe, in der Sanftmut, mit Barmherzigkeit, mit Frieden und Freude erreichen, wie es in den Seligpreisungen steht, und dann bekommst du etwas mit, wie es im Himmel sein wird. Dieser schräge Mund, leider nehmen wir den immer als Anlass, um andere Leute zu beurteilen. Die Geschichte mit Marisa ist fast 30 Jahre her. Ich komme aus einer kleineren Gemeinde in Bar. Da ist es so, dass wenn man getauft ist und dann aus dem Wasser kommt, steht schon jemand mit dem Staubsauger da, weil ab diesem Zeitpunkt muss ich die Gemeinde putzen. So war es vor fast 30 Jahren. Ich war in der Gemeinde am Putzen. Da kam eine Frau herein, sehr adrett angezogen, sehr kurzer Rock, geschminkt mit schönen Ohrringen, vielleicht 45. Sie hat gesagt, ich habe abgemacht mit eurem Pastor. Ich musste dann gucken, ah ja, stimmt, er ist da. Und dann haben die beiden geredet. Ich habe da weiter im Saal dann den Staubsauger hin und her bewegt. Nach etwa 10 Minuten kam sie raus, relativ rasch, wollte schon an mir vorbei, dreht sich um und sagt, ich genüge auch hier nicht. Ich genüge auch hier nicht, wie in der letzten Kirche. Scheinbar genüge ich nicht. Und da habe ich gesagt, ah, was, nein, das stimmt nicht. Du genügst. Und sie sagt, nein, ich genüge nicht. Und sie ging, und für einen Moment habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Und ich bin ihr nachgerannt und habe ihr einfach eine Visitenkarte gegeben. Und sie war weg. Einige Wochen ging es, ich habe dann auch nicht mehr daran gedacht, wusste ihren Namen eigentlich auch nicht mehr. Und eines Morgens in der Bank, da läutete mein Telefon, ich nahm es ab und da sagte ein Herr, ich muss Ihnen ausrichten, dass meine Frau Marisa auf der Intensivstation liegt, im Triemli. Und ich habe gedacht, ja, was, wer, wo? Ich habe gesagt, Sie haben sich sicher verwählt, weil ich kenne keine Marisa. Ja, ich muss Ihnen einfach ausrichten, dass Marisa auf der Intensivstation liegt, im Triemli. Das war's. Auf Wiederhören, Herr Fehr. Und ich konnte das nicht zusammenbringen. Ich hatte keine Ahnung. Und erst einige Zeit später dachte ich, hat diese Frau Marisa geheißen, dazu mal in der Kirche? Ja, das könnte noch sein. Ihr müsst noch wissen, ich bin ein mega Hosenscheißer. Also ich habe dann schon Angst, in den Spital zu gehen. Das war, und früher war es dann nicht so cool, dann hat das noch so gerochen. Und den ganzen Rest vom Tag habe ich gedacht, nein, ehrlich, das, ich kenne die ja gar nicht. Ich habe die ja nur gesehen, kurz. Ja, was soll das jetzt? Nein, und in die Intensivstation gehen, boah, da falle ich schon bei der Tür um. Ah. Ich bin am Abend dann ins Triemli gefahren. Dort muss ich mich dann orientieren, wo ist die Intensivstation. Und schon war es ja da fertig. Da kam jemand und sagte, ja, zu wem wollen Sie? Ich wusste ja nur Marisa. Ja, ich zu Marisa. Ja, das geht nicht, das geht nur für Verwandte. Ganz spontan habe ich gesagt, ja, ich bin der Bruder. Ah, der Bruder, ja, dann kommen Sie rein. Und dann war ich da vor diesem Bett und sah eigentlich diese Frau so zum zweiten Mal. Überall hingen da Schläuche und die Maske war an. Und ich dachte wieder, boah, das ist wie in einem völlig fremden Film. Wo bist du eigentlich? Was tust du hier? du hast sie ja nicht alle. Du kennst diese Frau ja gar nicht. Und sie hat mich angesehen und ich habe gesagt, ja, Sally Marisa. Und sie so, ich habe gedacht, was soll ich mit dir reden? Und dann hat sie so neben sich, war da so ein kleines Kassettengerät, das hatte man ja früher, wenn man noch so alt ist wie ich. So mit Kassetten zum Reintun. Und das war so offen. Und dann habe ich ihr gesagt, hörst du Musik? Hast du Batterien? Habe ich gesagt, ich hol dir Batterien. Ich hol sie dir jetzt. Also bin ich da raus, bin ich da rumgelaufen, habe dann Batterien besorgt, bin zurückgegangen, habe die reingemacht. Habe ich gesagt, hast du keine Kassette? Habe ich gesagt, hörst du gerne Markus Dolder? Das war so, vor vielen Jahren, das waren so wirklich schöne christliche Musik, wunderschöne Lieder, tolle Texte. Habe ich gesagt, ich nehme dir Markus Dolder auf heute Abend. Es war Dienstag. Und ich komme morgen wieder. Und im gleichen Moment habe ich wieder gedacht, du hast sie nicht alle. Du stehst bei einer fremden Frau am Bett, die hat so eine Maske, du nimmst ihr Markus Dolder auf. Und ich bin heimgegangen, habe das Esther erzählt, habe dann Markus Dolder aufgenommen auf diese Kassetten, bin dann am nächsten Tag wieder dorthin ins Triemli, ging dann ein bisschen einfacher, weil ich war ja schon der Bruder. Und dann hatte sie die Maske, hat sie abgelegt. Dann habe ich gesagt, ich habe dir Markus Dolder zwei Kassetten aufgenommen. Wer bist denn du? Ich kenne dich ja gar nicht. Was machst du da? Ja, ich hatte schon 5 Operationen. Ich 5-mal Krebs operiert und es wird immer schlimmer. Und jetzt sagen sie, ja, das ist vielleicht ganz schwierig jetzt. Und ja, dein Mann hat mir angerufen, weil ich wusste ja gar nicht, was reden mit dieser Frau. Das war für mich immer noch ein völlig fremder Film, der da abging. Wir haben dann nur kurz geredet und ich bin dann nach Hause gegangen. War Mittwoch. Donnerstagmorgen, Telefon, nehm's ab im Geschäft. Dann ist wieder dieser Mann am Telefon und sagt, Marisa wird verlegt nach Affoltern am Albis. Es geht dir soweit gut. Ja, aber was habe ich damit zu tun? Ja, ich soll Ihnen das ausrichten. Sie liegt jetzt in Affoltern. Und wieder kam diese Frage, Mann, was hast du mit dieser Frau zu tun? Da war ja nur dieses Gemeindeputzen und diese Visitenkarte. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, ja, aber jetzt wäre ich doch froh, du würdest dann mitkommen, wenn wir am Freitag diese Marisa besuchen, weil dann vielleicht zu zweit klappt es ein bisschen besser mit einem normalen Gespräch. Und dann sind wir dann am Freitag nach Affoltern gegangen, nach Affoltern am Albis, und die Frau lag da und keine Schläuche mehr, nichts mehr. Und dann haben wir sie gefragt, ja, was ist denn passiert zwischen Mittwochabend und Freitagabend? Und hat sie gesagt, ja, ich habe deine Kassetten gehört und diese schönen Lieder von Markus Dolder. Und ich habe dann noch am Mittwochabend gesagt, du bist mein Gott, du entscheidest alles über mich. Nichts, was du nicht entscheidest. Und meine Werte wurden innerhalb über Nacht so gut, dass sie gesagt haben, ja, wir können sie jetzt verlegen nach Affolt am Albis. Und dann haben wir so geredet mit ihr. Und dann hat sie gesagt, die Marisa, jetzt habe ich diesen Gott gefunden, den ich so lange gesucht habe. Und ich habe mich entschieden. Und wieder war das, ja, was ist das für ein Film, der da abgeht? Wir gingen dann nach Hause, waren eigentlich glücklich und doch gab es so viele Fragen. Warum sind wir in diese Geschichte involviert worden? Am Montag dann der Anruf, wieder im Geschäft, wieder dieser Mann. Und er sagte, Marisa ist am Samstag gestorben. Wow, krass, dachte ich. Was machst du da, lieber Gott? Was machst du da? Und was ist das Ganze? Was soll das alles? Das ist, weil Gott uns lieb hat. Und das ist eine bemerkenswerte Geschichte in meinem Leben, die ich noch gar niemandem so richtig viel erzählt habe. Das war die Geschichte eigentlich von einer Visitenkarte. Und auf einmal war ich in einer wunderschönen Geschichte, die mich bis heute begleitet. In der Bibel lesen wir in Epheser 2, 7 bis 9 folgendes. So wollte er in der kommenden Zeiten den überwältigenden Reichtum seiner Gnade zeigen durch die Güte, die er uns erweist in Christus Jesus. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet aufgrund des Glaubens und zwar nicht aus euch selbst. Nein, Gottes Gabe ist es, nicht durch eigenes Tun, damit niemand sich rühmen kann. Gott hat uns da, wo er uns haben will. Er hat alle Zeit in dieser Welt und in der nächsten, um uns in Christus Jesus mit Gnade und Freundlichkeit zu überschütten. Errettung ist ganz seine Idee und ganz sein Werk. Wir müssen nichts weiter tun, als darauf zu vertrauen, dass er alles für uns tut und schon jetzt getan hat. Es ist Gottes Geschenk von Anfang bis zum Ende. Wir spielen nicht die Hauptrolle. Täten wir das, würden wir wahrscheinlich damit angeben, dass das Ganze unser Verdienst wäre. Und dann folgt in Epheser 2,10, wie unsere Endversion aussehen sollte. Denn sein Gebilde sind wir, geschaffen in Christus Jesus zu einem Leben voller guter Taten, die Gott schon bereitgestellt hat. Ja, die guten Taten, die du und ich unserem Nächsten tun, weil wir als Gottes Geschöpfe unseren Nächsten lieben und wertschätzen. Die Frage ist hier, siehst du in deinem Nächsten das Ebenbild Gottes? Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr in Liebe untereinander lebt. Das, worum es geht, ist keine triviale Angelegenheit. Mitfühlende Liebe ist der Dreh- und Angelpunkt der christlichen Revolution und das einzige jemals von Gott genannte Merkmal, an dem die Jünger zu erkennen sein würden. Das ist die neue Gebotsstruktur des neuen Bundes im Blut Jesu Christi. Die Vorschrift geschwisterlicher Liebe ist so zentral, dass Paulus sie ohne zu zögern als die Erfüllung des gesamten Gesetzes und der Propheten bezeichnet. Übertreibung ist bei dieser Sache nicht die Gefahr. Die Gefahr lauert in unseren unterschwelligen Versuchen, unser mäßiges Engagement in dieser Hinsicht wegzudiskutieren und uns stattdessen zu rühmen, dass wir die Übrigen sind. Als Verstand, der Verstand verlangt Maßhalten in der Liebe wie in allem anderen, schreibt John McKenzie. Aber der Heilige Geist verhindert an dieser Stelle das Maßhalten. Der Glaube lässt eine mäßige Liebe zum Nächsten genauso wenig wie eine moderate Liebe zwischen Gott und den Menschen zu. Und sie singen ein neues Lied. Würdig bist du, das Buch zu empfangen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast erkauft mit deinem Blut für Gott Menschen aus jedem Stamm und jeder Sprache, aus jedem Volk und jeder Nation. Ich glaube, wenn wir dann im Himmel sein dürfen, werden wir ziemlich überrascht sein von der Gesellschaft dort. Wir werden uns umschauen und unter den Erlösten die gleichen Menschen sehen, die Jesus schon zu seinem Tisch eingeladen hat. Die Diebe, die Steuereintreiber, die Huren. Sie werden in alle Ewigkeit seine bedingungslose Liebe feiern und seine Gnade erschallt im ganzen Universum. Der Schreiber Brennan Manning beschreibt dieses Bild in seinem Buch Größer als dein Herz. Er beschreibt es so: Unter den Menschen vor Gottes Thron sehe ich die Prostituierte von der Kit Kat Ranch in Carson City, die unter Tränen erzählt hat, dass sie keine andere Arbeit finden konnte, um ihren zweijährigen Sohn zu ernähren. Ich werde die Frau sehen, die eine Abtreibung hatte und von Schuld und Reuegefühl gequält wird, aber angesichts der mörderischen Alternativen keine andere Lösung gesehen hatte. Ich treffe den Geschäftsmann, der von Schulden belagert in einer Reihe verzweifelter Geschäfte seine Integrität verkaufte. Den Teenager, der von seinem Vater missbraucht wurde und jetzt seinen Körper auf der Straße verkauft und der jeden Abend, wenn er sich nach seiner Tat schlafen legt, den Namen des unbekannten Gottes flüstert. Dem auf dem Sterbebett Bekehrten, der jahrzehntelang auf einem Dutzend Hochzeiten gleichzeitig tanzen wollte. Und der Erde Gewalt angetan hat. Und ich frage euch, aber wie ist das möglich? Wie ist das möglich, würden wir uns fragen. Wir wissen es. Weil eine Stimme in uns sagt, sie haben ihre Gewänder im Blut des Lammes gewaschen und weiß gemacht. Das sind sie, das sind wir. Wir, die großen Menschenmenge, die treu sein wollte, die Niederlagen erlebt hat, die vom Leben beschmutzt und von Versuchungen geschlagen wurde. Menschen wie wir, deren Kleider von den Kümmernissen der Welt beschmiert sind. Wir, die nicht perfekt sind. Wir, die eben mit diesem schrägen Mund durch die Gegend laufen. Wir, die wir uns trotz allem an diesen Gott geklammert haben. Und jetzt müssen wir uns fragen, gibt es da Menschen, die in unserer Kirche fortgeschickt worden sind, weil sie nicht perfekt waren, weil sie hier keinen Platz hatten, wie diese Marisa, weil es vielleicht vom Kleid her oder von der Schminke nicht ging. Gibt es da Menschen, die nicht mehr kommen? Aber wir können uns ja noch erinnern an diese Menschen. Es kommen dir und mir sicherlich solche Menschen in den Sinn. Was hält dich und mich davon auf, sie zurückzulieben, so wie Christus das mit Marisa gemacht hat? Amen.